Ich will mit euch direkt reinstarten. Kurzen Rückblick zu letzten Sonntag. Einige konnten wegen dem Wetter nicht da sein, aber zur Erinnerung, weil ich will eine kleine Fortsetzung machen. Ich hatte über die geraubten Güter gesprochen. Und zwar hatten wir angesetzt mal mit wachet, steht im Glauben, seid mutig und stark. Das, was Paulus so weitergegeben hat. Und da denke ich, oh Mann, wieder wachen, stehen im Glauben, mutig und stark sein. Ich schaffe das vorne und hinten nicht. Und dann stelle ich fest, was ist eigentlich passiert, dass ich nicht in dieser Position bin. Und dabei hatten wir dann nachgedacht, dass viele wertvolle Güter, die in uns hineingelegt worden sind und so nach und nach geraubt worden sind. Und über den Raub der Güter hatten wir dann nachgedacht. Und ich hatte dann ein bisschen festgemacht an der Speisung der 5000. Und hatte festgestellt, wie Jesus die 5000 speist, dann, ihr kennt die Geschichte ja sicher sehr genau, da fehlte auf einmal das Essen. Jesus hat den ganzen Tag gelehrt und in der Bibel wird dann gesagt, da wird nichts gesagt, was er gelehrt hat. Sondern nur auf einmal, dass der Tag lang war und die Leute Hunger hatten und die Jünger schon im Organisationsmodus waren, was machen wir denn jetzt, damit die uns nicht auf der Strecke verhungern? Und was passiert? Jesus sagt, gebt ihr ihnen zu essen. Na danke, Jesus. Rückt das Geld rüber, wir gehen zum Pommesladen und werden die Sachen regeln. Und dann sagt er, nee, gebt acht. Wie viel Brote und wie viel Fische habt ihr? Bringt sie zu mir. Er vermehrt die Sache und lehrt die Leute in verschiedenen Gruppierungen sich aufzuteilen. So zwischen 50 und 100er Kreise auf dem grünen Gras, so steht's geschrieben, sollten sie sich niedersetzen. Ich habe da mal kurz hochgerechnet, wie viele runde Kreise das dann gab. Das kann man mal ganz schnell durchzählen. Das sind zwischen 50 und 100 Gemeinden, die dann auf einmal entstanden sind. Die sitzen da, sind alle hungrig, diskutieren vielleicht gerade noch über das Wort Gottes, was sie gehört haben, was wir aber nicht wissen, was sie gehört haben. Und jetzt müssen die Jünger die ganze Leistung bringen. Jesus vermehrt, gibt weiter. Und ich nehme an, sie haben ganz viele Hilfskräfte gesucht, damit das Ganze noch funktionierte. Und am Dienstag hatte ich in der Gebetsstunde gesagt, weil ich nochmal kurz zurückgegangen bin, das Interessanteste ist dann, der Junge, der nach Hause kommen musste, der seine Brote und Fische gegeben hatte, der musste seinen Eltern erklären, wo die ganzen Körbe auf einmal herkamen. Das war ein Problem, sage ich mal. Also, aber das so am Rande. Und ich hatte festgestellt, die geraubte Tischgemeinschaft ist erstmal die Gemeinschaft, die tiefe Gemeinschaft mit Jesus. Jesus ist da und das ist uns oft im Alltag geraubt worden, weil zu viel Hektik, zu viel unterschiedliche Sachen da sind. Aber Jesus war mittendrin und hat weitergegeben die gute Gabe des Essens, die gute Gabe der Gemeinschaft. Und in der Gemeinschaft mit Jesus, wenn man in die Bibel hineinguckt, da wurden Sünden vergeben. Zachäus, die Frau, die Jesus gesalbt hat. Da wurde Wort Gottes ausgeteilt. Da wurde tiefer Frieden ausgesprochen. Es waren wunderbare Sachen und ich glaube, das ist uns oft im Alltag geraubt, dass wir auf einmal so viel Unfrieden haben, weil wir ihn anscheinend vermissen. Ein zweiter Teil, der mir wichtig geworden war, ist die geraubte Tischgemeinschaft in der Familie. Hier muss ich direkt gestehen, meine Frau fragte mich heute, was hast du davon umgesetzt, was du am Sonntag gepredigt hast? Na alles. Nischt. Heute Morgen hatte ich wieder mein Notebook aufgeklappt. Ich habe mich natürlich an der Losung gefreut, die wir hatten. Ja. Ist ja wunderbar, wer es noch nicht gelesen hat, sollte das mal machen. Aber dann wollte ich ganz schnell gucken, ob Trump schon reagiert hat und den Iran angegriffen hat. Oder sonstige Sachen, die grausig. Ja, nebenbei noch ein bisschen die Olympiade geguckt. Die Ergebnisse natürlich nur. Ich muss das wieder einüben. Manche Gewohnheiten, die wir eingeübt haben über Jahre, die uns geraubt worden sind, die wieder zurückzukehren, dass ich sage, ich nehme wirklich Zeit mit der Familie. Ich fange gemeinsam im Essen an, was ausgeteilt wird. Ich glaube, ein ganz hohes Gut, was uns in dieser Zeit wirklich geraubt worden ist. Ich glaube hier, der Weg zurück, das stelle ich bei mir fest, ist gar nicht so einfach. Und ich hatte kurz darüber gesprochen, die geraubte Tischgemeinschaft in der Gemeinde. Heute werden wir Abendmahl feiern, aber ich gucke in die Gegend in Deutschland rein und sah, die Kirchen scheinen immer mehr auf dem Rückzug zu sein. Die Kirchen sind leer. Hier geht's ja noch einigermaßen, da kann man noch glücklich sein, sage ich mal. Aber letzten Endes ist uns das geraubt worden in unserem Volk, dass immer weniger Leute meinen, ich sollte in der Gemeinde eine Begegnung mit Jesus haben im Lobpreis. Ja, wichtige Angelegenheit, die mir sehr wichtig geworden ist. Und ich hatte ganz kurz von der Reliquie gesprochen, den geraubten Frieden, die Windel vom Herrn Jesus. Aber das müsstet ihr nochmal in Ruhe nachgucken. Keiner von uns hat ja eine Predigt bisher über die Windel vom Herrn Jesus gehört. Und ich hatte erklärt, wenn die durch irgendeinen Zufall wieder entdeckt worden wäre, dann würde jeder hingehen und meinte, einmal die Windel berühren, ob sie gewaschen ist oder nicht, spielt keine Rolle, dann werde ich gesund. Aber die Windel war wichtig für Jesus, dass er als Baby, als ganz Mensch wachsen konnte, dass er versorgt werden konnte. Und ich glaube, wir brauchen solche bildlichen Windeln in unserem Leben, dass selbst wenn wir Mist gebaut haben, wir wissen, wir sind trotzdem geliebt von dem Gott, der Himmel und Erde gemacht hat. Das war so meine Abrundung. Aber ich dachte, ich muss mit euch noch ein bisschen weitergehen, weil ich habe dann festgestellt, über all dem, und jetzt komme ich gleich zu dem Text, hat sich anscheinend das Leben der Jünger gar nicht so massiv verändert. Die hatten ja Wunder gesehen ohne Ende. Das, was wir meinen, wenn ganz viele Wunder geschehen, dann wird auf einmal das Leben schlagartig verändert. Aber ich nehme euch mit in das Leben der Jünger. Unmittelbar nach der Speisung der 5000 passiert nämlich Folgendes. Und sogleich nach den Speisungen, nachdem die alle müde waren und so weiter, die Reste gesammelt haben, sogleich nötigte er seine Jünger, in das Boot zu steigen und an das jenseitige Ufer nach Bethsaida vorauszufahren, während er selbst die Volksmenge entlässt. Hat er wahrscheinlich gesagt, der Herr segne euch und er behüte euch, der Herr lasse sein Angesicht leuchten. Ja, ich kann mir das gut vorstellen. Und nachdem er sie verabschiedet hatte, ging er auf den Berg, um zu beten. Und als es Abend geworden war, das Boot mitten auf dem See und er allein auf dem Land. Und als er sie beim Rudern notleiden sah, denn der Wind war ihnen entgegen, kommt er um die vierte Nachtwache zu ihnen, indem er auf den See einherging und er wollte an ihnen vorübergehen. Sie aber sahen ihn auf den See einhergehen und meinten, es sei ein Gespenst und schrien auf. Denn alle sahen ihn und wurden bestürzt. Er aber redete sogleich mit ihnen und spricht zu ihnen, seid guten Mutes, ich bin es, fürchte euch nicht. Und er stieg zu ihnen in das Boot und der Wind legte sich und sie entsetzten sich über die Maßen. Denn sie waren durch die Brote nicht verständig geworden, sondern ihr Herz war verhärtet. Ich dachte, willkommen im Club. Man sieht viele Wunder, man hört viele Wunder, man hört vielleicht gute Gottesdienste und trotzdem stellt man fest, dass das Herz noch irgendwie ein bisschen komisch unterwegs ist. Und ich habe mir gedacht, ich mache mit euch, die Geschichte lese ich nachher noch vielleicht noch weiter, ich mache mal mit euch einen Test. Woran erkenne ich, ob mein Herz vor Gott weich ist? Wäre immer interessant, nicht? Ich habe mir so überlegt, eine unaufgesetzte Dankbarkeit. Wenn man in der Gemeinde irgendwas zielstrebig predigen will, dann grabt man das Wort Dankbarkeit. Seid dankbar in allen Dingen, denn das ist der Wille Gottes für euch, so schreibt es Paulus. Wer war dankbar für diese kalten Temperaturen? 1, 2, 3, 4. Wer war dankbar für das Glatteis? Auf dem See? Also ich weiß nicht, wie viele Beschwerden ich gehört habe über das Wetter. Dabei war da doch nur Winter. Also das ist für mich ganz erstaunlich. Nicht? Ach, was ist das glatt? Ja, das ist Winter. Wir haben lange keinen richtigen mehr gehabt, deswegen müssten wir uns langsam mal wieder dran gewöhnen, dass sowas auch kommen kann. Ich habe gedacht, okay, ich entdecke immer wieder, wo ich einen Grund habe zu motzen. Und nur wenn ich in die Gemeinde komme, bin ich natürlich dankbar in allen Dingen. Dann setze ich auf einmal meine Heuchlermine auf, dann bin ich ganz anders. Die Großzügigkeit. Wie großzügig bin ich? Was kannst du von dir und willst du von dir freiwillig verschenken? Wie hieß der nochmal von guten Mächten wunderbar? Bonhoeffer, richtig. Bonhoeffer, über ihn wird nicht nur das, was er im Gefängnis erlebt hat, gesagt, sondern er war ja Professor und hat gelehrt und dann kommt irgendwann ein Student zu ihm und sagt, ob er nicht irgend so ein spezielles, teures Buch hätte, er wollte was nachschlagen. Da greift Bonhoeffer in seinen Schrank, holt das raus und gibt es ihm. Kannst du behalten? Dann fragt dieser Student nach, wie definieren Sie eigentlich Eigentum? Ist interessant, nicht? Wie großzügig sind wir mit den geschenkten Gütern, die uns Gott gegeben hat? Weil ich denke, jeder von uns hat einen vollen Kühlschrank, jeder von uns hat warme Kleidung, jeder hat vielleicht mehr als ein paar Schuhe, jeder von uns hat alle von uns haben eine Wohnung. Wir haben vielleicht sogar ein Auto vor der Tür. Wir sind so reich ohne Ende. Wie großzügig können wir sein? Ich kenne einen jungen Mann, der hat bei einer Gemeindegründung einem Mann ein Keyboard geschenkt oder besorgt, weil der musikalisch sehr gut drauf war und im Lobpreis wachsen wollte. Der junge Mann ist dann später Stück für Stück für Stück berühmt geworden und bis heute geht er rum und spendet aus seinem Reichtum für junge Musiker und Lobpreiser ein Keyboard, weil er sagt, das, was mir geschehen ist, will ich weitergeben. Und ich frage noch eins, wie großzügig sind wir im Weitergeben von dem Segen, den uns Gott gegeben hat am inwendigen Menschen, Evangelium, ja, dass wir auf den Berg müssen. Ich stelle fest, Demut und Sanftmut, da kann ich dran merken, wie sanftmütig ich bin und wie demütig. Ich stelle fest, mein Herz ist gar nicht so weich in der tiefen Geborgenheit in Christus, unabhängig von den Lebensumständen. Da komme ich jetzt noch ein bisschen drauf zu sprechen, wenn es mir mal nicht so gut geht. Aber eigentlich könnten wir noch weitere Tests machen, will aber nicht so viel drauf hingehen. Ich möchte vielmehr auf Lösungen hinarbeiten. Erstens, ich will von Jesus lernen, dass mein Herz verändert wird. Jesus sagt ja, ich bin von Herzen sanftmütig und demütig, kommt her zu mir und lernt von mir. Das heißt nicht nur Bibelverse lernen, das heißt nicht nur, dass ich lerne, freundlicher zu sein, sondern dass das, was Jesus gelebt hat, abgefärbt wird in meinem Leben. Dass ich ihm ähnlicher werde. Und eigentlich müsste das Ziel von jedem Gottesdienst, von jeder Bibellehre sein, dass wir uns entwickeln, Jesus ähnlicher zu werden. Quasi ein Abdruck seiner Güte und seiner Freundlichkeit sein würden. Und ich stelle fest, das ist manchmal ganz schön unbequem, alleine schon, dass wenn ich in der Familie meine Tischgewohnheiten verändern sollte. Schon bei den Kleinigkeiten fängt das an, wie ich geprägt bin. Und hier fordert uns Jesus, kommt immer wieder zu mir und lernt von mir, was es heißt, sanftmütig sein und demütig zu sein. Da ist aber nicht mein Ziel, da würde ich gerne nochmal besonders drüber reden mit euch. Ich glaube, wir brauchen spezielle Begegnungen mit ihm. Wenn mein Herz verändert werden soll, müssen wir mit ihm so in Begegnung kommen, dass wir tiefe Sündenerkenntnis haben über unseren Zustand. Solange ich noch meine, ich bin gerecht, die anderen sind viel schlimmer wie ich, wird sich mein Herz nicht verändern, sondern es bleibt hart wie bei den Jüngern auch. Das sind wir in guter Gemeinschaft. Aber das ist ja das Risiko, dass ich sage, will ich wirklich so vor Gott stehen, dass er mich wirklich so erkennt, wie ich wirklich bin, und bin ich dann bereit, alle Karten auf den Tisch zu legen, null und wert zu spielen, würde der Skatspieler sagen. Karten auf den Tisch. Und das ist das Interessante bei den Erweckungsbewegungen, die gelaufen sind. Isle of Lewis. Was mich da tief bewegt ist, dass ein junges Mädel kommt und im Gottesdienst anfängt zu schreien. Nicht wie Simon das manchmal hier bei uns macht im Gottesdienst und sich jeder zu Simon rumdreht und hofft, dass irgendeiner von den Verantwortlichen sich neben ihn setzt und ihn langsam wieder auf eine ruhige Phase zurückschraubt, sondern sie kommt in den Gottesdienst und schreit, ich bin nicht gut genug, ich bin nicht gut genug, eigentlich habe ich die Hölle verdient. Und es war nicht klar, ob die jemand umgebracht hat, ob sie die Bank ausgeraubt hat, die Schließfächer geleert hat und so weiter, sondern sie kam einfach in die Gegenwart Gottes, in die Heiligkeit Gottes und stellte fest, so kann ich nicht weiterleben. Viele von uns, die sagen, vergib mir meine Schuld, wie auch ich vergebe meinen Schuldigern, da kommen wir alle gut mit hin. Aber der nächste Schritt, in der Gegenwart Gottes zu stehen und zu sagen, sei mir Sünder gnädig. Das verändert das Herz, wenn du feststellst, er hebt dich auf, er verurteilt dich nicht, sondern er sagt, dafür bin ich gekommen, dass du Leben und volle Genüge hast. In der Bibel steht es, wie die Sünderin kommt und Jesus die Füße salbt, wo sich die Frommen aufgeregt haben. Da sagt er, der ist viel vergeben worden, deswegen liebt sie auch viel. Ich glaube, wir sind deswegen oft so arrogant und so böse, weil wir eigentlich nicht täglich eine wirkliche Bekehrung vor Gott haben und sagen, eigentlich habe ich es nicht verdient, dein Kind zu sein, ich darf aber mit dir unterwegs sein und das macht mein Leben froh und reich. Das verändert das Herz, dass ich meinen ganzen Stolz beiseite legen kann und kann sagen, Herr Jesus, du bist alles, alles Herr bist du. Tiefe Sündenerkenntnis, von ihm kommt alles. Das Zweite, was ich verkündigen möchte, ist der Schrei aus dem Herzen beim Umgang mit Situationen, die ich nicht verändern kann. Schauen wir mal einen Moment hinein bei den Jüngern. Ich weiß ja nicht, ob Jesus wusste, dass der Sturm kommt, ob der Teufel den Sturm gemacht hat oder was auch immer, aber die stehen wirklich an der Grenze, an der Lebenssituation, wo sie nichts verändern können. Vielleicht, dass du gekündigt worden bist und bist ab morgen ohne Arbeit und weißt von nichts. Vielleicht ist irgendein Arztbesuch bei dir mit einer schlechten Diagnose geendet. Du kommst nach Hause und fällst in ein tiefes Loch. Vielleicht springt irgendjemand vor dein Auto. Vielleicht ist irgendwas oder wie bei Arthur, dass das Auto auf einmal geklaut wird und das Fahrrad in einem auch mit. Es sind Dinge, die kannst du nicht verändern. Wir sind in einer gefallenen Welt, es kommen schlimme Sachen. Und bei den Jüngern, da lerne ich, sie waren ja nicht dran schuld, dass der Sturm kam. Sie waren ja sogar mit Jesus unterwegs. Jesus hatte ja gesagt, steigt in das Boot. Und jetzt der Wind. Jesus, was soll das? Was ich uns weitergeben möchte, das Herz wird verändert, wenn du feststellst, dass mitten in dieser Lebenssituation du auf einmal zu ihm schreist und Jesus kommt. Wenn du nichts mehr machen kannst, wenn du aus diesem Gottesdienst was mitnimmst, dann bitte das, wenn nichts mehr geht, wenn alles anscheinend zu Ende ist, dann schrei zu Jesus, wie in dem einen Lied, was wir immer singen. Dann schrei zu Jesus, weil er sagt, er kommt vorbei und er sagt, Friede sei dir. Ich glaube, in solchen Momenten, wenn du durch solche Krisen durchgegangen bist, dann wird dein Herz verändert, weil du weißt, mein Gott ist da, selbst wenn es mir ganz schlecht geht, selbst wenn ich keine Antwort mehr habe auf irgendeine Frage in meinem Leben. Die Jünger waren nicht schuld, dass der Wind kam. Sie konnten nichts an dieser Sache ändern, aber sie hatten die Schreitherapie entdeckt. Aus diesem Herzen, weil sie Angst hatten, weil das Herz noch nicht so weit war. Ich kann ja nichts verändern. Ich stelle fest, in unserer Gesellschaft kommt es immer wieder vor und auch in kirchlichen Kreisen, dass man sich so verletzt, obwohl man nichts gemacht hat. Ein verwundetes Herz. Entweder du wirst bitter oder du wirst zynisch. Ganz viele gemeindeverbrämte Leute sind zynisch geworden. Und manchmal auch Pastoren. Bitter geworden über all den, was vielleicht gerecht oder ungerecht war. Es gibt Dinge, die kommen ungerecht auf dich zu. Schreitherapie. Schrei zu Jesus. Ich glaube, ich habe erzählt, wie ich durch eine tiefe Krise gegangen bin als Gemeindepastor. Und weil viel Ungerechtigkeit in meinem Leben war und ich auch Ungerechtigkeit ausgeteilt habe, habe ich so ein Kopfkino gehabt. Ungefragt kommt das immer wieder hoch. Und zack, könntest du den oder diejenigen eigentlich so ganz langsam den Saft aufdrehen. Und du denkst dann immer, warum ging das nicht mit Rotte Cora? So, meine Feinde, die Spalte geht auf, zack, da sind sie weg. Und es hat mal jemand gesagt, in jeder Gemeinde gibt es Leute, die dich ärgern können als Pastor. In kleinen Gemeinden gibt es wenige davon, in großen Gemeinden viele. Und dann kam die Frage, willst du eine große oder eine kleine Gemeinde? Versteht ihr? Aber ich brauche gar nicht in die Gemeinde zu gehen. Du kannst über deinen Nachbarn reden, du kannst über die Politik reden, du kannst über ganz viele Sachen reden. Es kann entweder Bitterkeit kommen oder dein Herz wird von Gott verändert. Und ich könnte mit euch jetzt an den Kurt-Schumacher-Damm gehen, in die zweite Spur, nachdem ich 3-4 Wochen lang nur über die Barmherzigkeit Gottes gepredigt habe, weil ich dachte, das hilft mir, war auch gar nicht schlecht, weil ich habe das ganz neu entdeckt, aber ich kriegte mein Kopfkino nicht raus. Und dann stehe ich in der zweiten Spur und ich merke, das Kopfkino kommt wieder hoch und dann habe ich nichts anderes gemacht als geschrien und sagen, Herr Jesus, das will ich nicht. Und dann kam dieser Friede Gottes in das Auto. Seit dieser Zeit ist das Kopfkino weg. Seit dieser Zeit hat er an meinem Herzen was getan. Nicht, weil ich es verdient habe, sondern weil er so gut und so treu war. Vom Pastor Wilhelm Busch wird erzählt, wie sie ihn inhaftiert hatten im Dritten Reich, wie sie ihn ins Gefängnis gebracht haben. Und er beschreibt das ja in seinem Buch oder in seinen Sachen sehr klar. Er sagt, wenige Schritte hin, wenige Schritte zurück. Immer wieder dieses Chaos da, immer wieder diese Not, diese Schwierigkeit, die da ist. Und eines Tages kommt seine Frau zu ihm und will ihm Essen bringen. Und kommt zu ihm und sagt, Mann, du wirst ja hier verrückt in dieser Zelle. Und dann sagt er, nein, meine Frau, Jesus ist hier in meiner Zelle. Und er beschreibt in seiner Biografie, dass er nie tiefere Begegnungen mit Jesus hatte wie in dieser Zelle. Von guten Mächten wunderbar geborgen. In diesen Tagen ist sehr viel im ERF über Bonhoeffer gesprochen worden, viel aus seinen Büchern oder seiner Biografie gelesen worden. Hier kommt dieses Geheimnis, was das Herz verändert, wenn du es willst. Wenn du nicht mehr weißt, wie es weiterkommt, dann schrei zu Jesus. Schrei zu Jesus. Er sieht dich, er kommt übers Wasser und er sagt, Friede sei mit mir, mit dir in Grenzsituationen wird es sichtbar, was mein Herz ist und wie weit ich bin, und er verurteilt seine Jünger nicht. Ein letztes, was ich immer wieder feststelle, ein Herz kann ganz schön hart und bitter werden und auch ein Doppelleben hervorbringen, wenn Missbrauch in deinem Leben gelaufen ist. Nicht nur sexuell, sondern wenn man dich auf der Arbeitsstelle gemobbt hat, wenn Eltern dir gesagt haben, du bist zu doof, einen Eimer Wasser umzuschubsen. Man nimmt diese Bürde eigentlich mit, manchmal sogar in eine neue Beziehung, in eine neue Ehe, und man ist an vielen Punkten eigentlich nicht ehefähig, weil zu viel Verwundung oder Verletzungen da sind. Letzten Endes kann man vieles psychologisch aufarbeiten, aber letzten Endes, das Tiefe muss durch eine Veränderung, durch eine Herztransplantation kommen. Und hier lese ich in der Bibel, dass Jesus mit einer Frau am Brunnen spricht, die ihr Leben nicht in die Reihe gekriegt hat. Neben mir steht und sagt, ich möchte dein Herz verändern. Darf ich das? Und das ist eine meiner Botschaften für heute. Ich glaube, viele Sachen an der Herzensveränderung können wir nicht selbst machen. Wir brauchen die persönliche Beziehung mit Jesus und müssen dazu ja sagen, ich will das. Ich möchte diese Beziehung mit Jesus haben. Und manchmal brauche ich eine Begegnung einmal, zweimal, dreimal. Die Jünger brauchten das mehrfach. Ja, die waren ja auch damals ganz komisch, verstehe ich. Also das alles. Und Herzensveränderungen bringen spezielle Segnungen mit sich. Ich möchte euch in eine Geschichte mit hineinnehmen. Jetzt muss ich den Namen, den habe ich wieder vergessen. Ich muss den ganz neu gucken. In meiner Folie steht die nicht drin. Na, vielleicht kriege ich das nachher noch raus, wenn ich das anklicke. Da ist ein Mann, 1800 so viel, in den USA. Ein großes Unglück in der Stadt, viele Häuser verbrennen und unter anderem sein Sohn verbrennt dort mit. Er war Anwalt und hatte viel Geld in Immobilien angelegt, sein ganzes Vermögen, alle abgebrannt, sein Sohn verbrannt. Er versucht, das Leben neu zu ordnen, möchte nach Israel gehen und dort was tun, noch lange bevor der israelische Staat entstanden ist, und will mit seiner Frau erstmal und seinen Töchtern, ich glaube vier Töchter waren das, erstmal nach England, gehen aufs Schiff. Er hat einen Termin, so Frau und Kinder sind auf dem Schiff, auf dem Ozean, das Schiff kollidiert mit einem Segelschiff. Die vier Kinder bleiben im Ozean. Die Frau ist eine von 47 Geretteten. Dinge, die man nicht verändern kann. Dinge, die man nicht verändern kann. Wo Jesus dann kommt in der Not und berührt. Und dann entscheidet er sich mit seiner Frau und einer Tochter, die ihm dann noch geschenkt worden ist, nach Israel zu gehen, um dort Bedürftigen in Israel zu dienen. Und er ist gerade auf dem Ozean Richtung Haifa, glaube ich, wo er unterwegs war. Da holt ihn der Kapitän hoch in die Kabine und sagt, also entschuldigen Sie, wir kommen jetzt gerade an die Stelle, wo das Schiffsunglück war. Ihre Töchter liegen so viel 100 Meter unter dem Meeresspiegel. Der Mann dreht sich rum und geht in die Kabine und schreibt ein Lied. Und ich dachte, dieses Lied will ich uns antun. Ich hoffe, dass es klappt.
Lord, you are.
würde sehr ermutigen, die Übersetzung des englischen Textes noch zu nehmen. Der hat noch eine ganz andere Tiefe. Aber was will ich mit uns da machen? Ich stelle fest, mein Herz ist irgendwie wie bei den Jüngern. Ich habe vielleicht Wunder erlebt, ich höre tolle Geschichten und ich wünsche mir immer noch davor, dass vielleicht die Sakristei mit Rollstühlen und Krücken voll ist, dass wir hören, wie blinde Augen aufgetan werden hier in der Gemeinde und. Das wünsche ich mir, aber ich glaube, was sich Jesus noch mehr wünscht, ist, dass das Herz von Paul sich verändert. Dass Paul in eine andere Lebensbeziehung hineinkommt mit ihm. Dass er den Mut hat, herauszutreten in die nächste Runde hinein. Egal wie die Lebenssituation ist. Dieser Mann damals hat in Israel angefangen, Armenarbeit zu machen. Er hat angefangen, das, was er erlebt hat durch die Begegnung mit dem lebendigen Gott, wie es sein Leben verändert hat, trotz der ganzen Tragik, die da war, fängt er an, von dieser Güte weiterzugeben. Und das ist der letzte Teil, den ich uns gerne weitergeben möchte. Du kannst eine Berührung mit Jesus haben, dass dir deine Sünden vergeben worden sind. Wunderbar. Du kannst in Krisensituationen gemerkt haben, wie Jesus dich durchgetragen hat, unverdienterweise. Er war da, wie der Sturm in dein Leben hineingekommen ist, unverdienterweise, er war da. Aber die Frage ist, wie gehe ich mit dieser Sache um, damit mein Herz wirklich weich bleibt? Ich kann natürlich sagen, ach, war schön, diese kleine Herz-OP, aber danach esse ich genauso weiter wie bisher. Dieser Mann geht nach Israel und baut ein Sozialwerk auf. Bis zum heutigen Tag, in der dritten oder vierten Generation, ist einer der besten Hotels in Jerusalem dort zu finden, von seiner Organisation. Aber ich will euch noch mit einem anderen Menschen bekannt machen, der mein Leben inspiriert hat. Baron von Kottwitz, 1700 so viel, in Berlin hatte er gelebt, hatte Riesenpolitkarriere gemacht, war reich ohne Ende, bis eines Tages Jesus in sein Leben kam und er festgestellt hat, so kann ich nicht weiter arbeiten. Und dann hat er angefangen, als erstes den Webern aus dem Bergland zu dienen. Er hat ihnen die Sachen abgekauft, damit sie leben konnten. Gibt ja so einen Klassiker, der, wo das drin verarbeitet worden ist, die Weber, nicht? Und dann fängt er an und hat dabei sehr viel Miese gemacht, dass seine Frau eine dicke Krise gekriegt hat, weil er sein ganzes Vermögen nach und nach in ein Geschäft rein investiert hat, was zwar den Armen gedient hat, aber ihn arm gemacht hat. Als Gott dann seine Frau ihn aus dem Leben genommen hat, ist er nach Berlin gegangen. Hat von seinem Vermögen eine Kaserne gekauft am Alex, den Ochsenkopf. Und hat angefangen, 500 bis 600 Menschen täglich Essen zu geben. Am Anfang hatte er zwei Zimmer im Ochsenkopf, danach nur noch einen. Er hat angefangen, einfach zu leben. Und eines Tages kommt der Philosoph Fichte zu ihm, klopft an die Tür und sie diskutieren über Lebensfragen. Und der Fichte haut raus, ich glaube, der eine betet, aber der Mann handelt. Und dann hat Kottwitz gesagt, ich habe jeden Tag 500, 600 Essen zu besorgen und manchmal weiß ich am nächsten Tag nicht, wo das Geld herkommt. Dann weiß ich mir nichts anderes zu helfen, als dass ich bete. Und der große Philosoph steht auf und sagt, an diese Philosophie reicht meine nicht ran. Aber in dieser kleinen Kammer, durch den Dienst von einem von Kottwitz, müsst seine Biografie lesen, das ist fantastisch, da kommt ein Theologiestudent Wichern bei ihm vorbei. Und durch das Leben dieses Gottesmannes, der eine Jesusbegegnung hatte, wird Wichern verändert. Man könnte Theologen und Theologen der damaligen Zeit, die bei ihm eingekehrt sind, da musst du lesen, was sie nach dieser Begegnung mit diesem Mann gesagt haben, deren Herz verändert war, der in Dankbarkeit leben konnte, obwohl sein Vermögen aufgeraucht war. Der wusste, mir sind alle meine Sünden vergeben, ich bin neu geworden. Er konnte großzügig sein ohne Ende und wusste, der Herr Jesus ist mit mir in meiner Kammer und er hilft den Menschen, die sich bei mir anvertrauen. Er hat vielen eine Arbeit gegeben, hat Ländereien von dem Rest seines Vermögens in Brandenburg gekauft, um Familien dort anzusiedeln, damit sie sich ein eigenes Essen selbst erwirtschaften konnten. Es lohnt sich. Es lohnt sich, sich nach der Begegnung mit dem lebendigen Gott zu sehen. Es kann im Moment erschrecken, wenn er dir dein Herz zeigt. Aber das macht nichts. Dann kommt er und sagt, fürchte dich nicht und streckt seine Hand zu dir aus. Wenn Lebenssituationen kommen, jetzt gewesen sind oder in der nächsten Zeit kommen, fürchte dich nicht, er ist schon da. Er sieht und kommt übers Wasser und sagt, Friede sei dir. Und dieses Ich will, das wollen wir ausdrücken heute, indem wir vielleicht zum Abendmahl kommen und sagen, Herr Jesus, ich brauche diese Begegnung mit dir. Ich komme mit einem harten Herzen und ich möchte mich verändern lassen durch deine Gegenwart. Ich selbst schaffe das ja nicht. Ich bin nicht Münchhausen. Ich kriege das nicht raus und rein, aber ich kann sagen, ich will. Komm in mein Leben hinein. Und der Jesus in der Nacht, wie seine Jünger da, die mit hartem Herzen unterwegs waren mit ihm, die ihn im Stich gelassen haben und was auch immer, wo er wusste, wie sie ticken, denen sagt er, das ist mein Leib, den ich für euch gebe. Er bricht das Brot und gibt es ihnen, er segnet es, damit es zur Kraftwirkung wird. Wenn ich will, dann darf ich kommen. Ich komme, wie ich bin. Du starbst für mich, drum komme ich. Ich komme, wie ich bin. Er nahm den Kelch nach dem Mahl und sagte, ich mache einen Bund mit dir. Du bist noch nicht fertig. Dein Herz ist noch hart, aber das wird weich in der Berührung, in dem Miteinander mit mir. Komm, trink davon. Nimm, sag ja zu dem Bund mit dir. Und wenn du den Bund mit Jesus in der letzten Zeit verlassen hast, wenn du dir was vorgenommen hast und hast es nicht gepackt und sagst, Herr Jesus, wie kannst du mit mir noch? Dann kommst du heute und sagst, Herr Jesus, ich will diesen Bund ganz neu andrehen, vergib mir. Dann bist du geladen, ist doch gut, oder? Eine Bunderneuerung machen wir. Ich bin entschieden zu folgen Jesus. Ich bin entschieden, nicht mehr zurück. Ich will mit ihm gehen, solange er an meiner Seite bleibt. So segne ich, Herr Jesus, das Brot und ich segne den Kelch in deinem Namen. Und ich möchte heute wieder kommen und schmecken, wie freundlich du bist. Und ich möchte den Bund wieder erneuern und sagen, danke, dass du so geduldig und so treu mit mir warst. Aber schenk Gnade, dass mein Herz weich wird, dass ich sanftmütig und von Herzen demütig sein kann. Ich komme, wie ich bin und möchte lernen von dir. Amen.